Ich gelobe, sie alle auszulöschen. So unermesslich die Dharma-Lehren auch sind, ich gelobe, sie alle zu meistern. So unendlich der Buddha-Weg auch ist, ich gelobe, ihn zu vollenden. Lieber Emanuel, liebe Freunde, Emanuel und ich haben uns kurzfristig entschlossen, ihn heute zum Rinzai-Zen-Mönch zu ordinieren. Er wird dabei die 10 Sila auf sich nehmen, über die ich jetzt ein Teeschuh halten werde, speziell für dich, mein lieber Freund Emanuel, aber auch für uns alle. Dann später werden wir heute auch noch die Manjushri-Zeremonie machen, aber zunächst die Ordination. Ich werde dabei über einige mir besonders wichtig scheinende Aspekte von Sila reden, also über die Ethik des Buddha, so wie wir sie im Rinzai Zen gelehrt bekommen. Und das hat eigentlich folgenden Grund. Ich mache immer wieder die Erfahrung, mit Schülern, aber auch mit mir selbst, das sei extra betont, dass in der Dreiheit von Sila, Panya und Samadhi, also von Ethik, Weisheit und Meditation, die Ethik oft ein Stiefkind-Dasein führt. Bei mir habe ich die Erfahrung gemacht im Laufe der Jahre, und eben auch bei anderen, dass die Sila vielleicht etwas überspitzt ausgedrückt eher für Anfängerkram gehalten werden. Viele, so auch ich in meinen ersten Jahren auf dem Buddha-Weg, fühlten sich schon recht früh reif für die vermeintlich höheren Weihen der Weisheit und der Meditation, und die Ethik war nicht so wichtig. Eines Besseren wurde ich dann im Laufe meiner Mönchsausbildung belehrt. Da war es nämlich so, dass bei der Ordination, also zu Beginn des Weges, ein Teil der Zeremonie darin bestand, dass der Roshi die 10 für uns Rinzai-Zen-Mönche geltenden Tugendempfehlungen des Buddha einzeln vorlas und uns Kandidaten dann fragte, ob wir gewillt und auch fähig seien, diese Empfehlungen einzuhalten. Naja, und weil das ebenso zur Zeremonie dazugehörte, haben wir dann alle relativ leichthin Ja gesagt. Erst im Laufe der Zeit wurde deutlich, wie schwerwiegend dieses Ja war. Es ist nämlich im Rinzai-Zen so, dass am Ende der Ausbildung, also vielleicht etwa 15 Jahre nachdem man ordiniert worden ist, die Sila wieder eine ganz überragende Bedeutung haben. Die 10 Sila werden dann nämlich vom Roshi als Koan gegeben und du musst sie koanmäßig unter verschiedenen Aspekten beantworten. Das bedeutet, dass der eigentliche Prüfstein für den geistigen Fortschritt der Nonnen und Mönche in den Jahren der Ausbildung die Ethik ist. da wurde dann geprüft, inwieweit man heute mehr in der Lage ist, als zu Beginn des Weges die Handlungsempfehlungen des Buddha einzuhalten. Im Zen erweist sich Erleuchtung darin, dass man mehr und mehr in der Lage sein sollte, in jeder Lebenssituation angemessen zu handeln, zu denken und zu reden. Die ethischen Empfehlungen sind also beileibe nicht das, was ich zunächst in meiner Empfindung hatte. Sie sind nicht unwichtiger als Meditation und Weisheit, sie sind die Grundlage dafür. Um ein wohnliches Haus zu bauen, brauche ich zunächst einmal ein Grundstück, auf dem ich das Haus errichten kann. Dann muss ich das Haus noch so einrichten, dass ich mich darin wohlfühle. Roshi sagte mir oft, Sila ist so etwas wie das Grundstück. Das Haus ist Zazen, also die Meditation. Und das geht eben nur, wenn du ein Grundstück hast. Ohne dieses Grundstück kannst du das Haus nicht errichten. Und die Einrichtung, die es wohnlich macht, das sind die Möbel, das ist die Weisheit. Und so bedarf es in der Tat dieser Dreiheit, um den Weg zu gehen. Sila ist also nichts Geringes, sondern ist Ausdruck von hoher geistiger Reife. Was ist unsere normale Ausgangssituation? Wir alle leben zunächst einmal sehr eng begrenzt innerhalb unseres Ego. Damit ist gemeint, dass wir so ganz naturwüchsig von dem Gefühl ausgehen, hier bin ich, da sind die anderen. Hier drin ist mein Innenleben und da drüben ist die äußere Welt. Diesen Zustand nennt der Buddha Verblendung, die grundsätzliche Spaltung zwischen mir und den anderen. Das ist leider unser Normalzustand. Dieser Tatbestand macht uns leiden. Und wegen dieses Leidens machen wir uns in der Regel auf den Weg. Wir leben also zunächst genau in dieser inneren Zerrissenheit. Uns steht eine scheinbar äußere Welt gegenüber. Und alles, was uns äußerlich ist, alles, was wir nicht als eigenes akzeptieren können, das geht in der Tendenz dahin, dass es uns Angst macht. Und darum ist eben eine unserer Grundhaltungen die Lebensangst. Wir fürchten uns vor dem, was uns da gegenübersteht. Das wird dann leicht zu etwas Bedrohlichem, zu etwas Feindlichem. Wir machen die Welt in dieser grundsätzlichen Spaltung zu einem Objekt unseres Eigennutzes, unseres Eigeninteresses. Wir beurteilen die Welt nach Nützlichkeitsaspekten, und aus dieser grundsätzlichen Spaltung heraus kommt eben das, was der Buddha Gier, Hass und Verblendung nennt. Wir reagieren auf die Welt, indem wir entweder an alles Angenehme festhalten wollen, das ist Gier, oder aber alles Unangenehme ablehnen, das ist Hass. In Bezug auf diese Tendenzen, denen wir unterliegen, sind die Sila tatsächlich so etwas wie Geh- und Verbote. Für unser Ich, für unser Ego, sind die Sila ganz deutliche Einschränkungen. Sie setzen unserem Eigennutz klare Grenzen. Die 10 Sila in der Form, wie wir sie im Rinzai Zen gelehrt bekommen, lauten wie folgt. Erstens, nicht töten. Zweitens, nicht nehmen, was uns nicht freiwillig gegeben wird. Drittens, keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen, in einem weiteren Sinn niemanden missbrauchen, auch weit über den sexuellen Bereich hinaus. Viertens, anderen und mir selbst gegenüber wahrhaftig sein. Fünftens, den Geist nicht trüben. Das sind die bekannten fünf Sila, die vom Buddha jedem von uns an die Hand gegeben worden sind. Die nächsten fünf, um die es heute auch besonders für Emanuel geht, gelten dann, wie gesagt, für Nonnen und Mönche. Das sind die folgenden. Sechstens, nicht über die Fehler anderer reden. Siebentens, sich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben. Achtens, den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Neuntens, sich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Zehntens, nicht über die drei Kostbarkeiten Buddha, Dharma und Sangha lästern. Ich persönlich hatte Gelegenheit, die wahre Bedeutung dieser Empfehlungen kennenzulernen, indem ich meinen Meister einfach beobachten konnte. Wenn man die Möglichkeit hätte, einen Erleuchteten, ohne dass er es bemerken würde, eine Zeit lang zu beobachten, dann wäre das, was man erfahren würde, identisch mit dem Inhalt der 10 Sila. Man müsste sagen, er tötet nicht. Er fügt keinem anderen Wesen Leid zu. Natürlich nicht nur im allgemeinen Sinn, er bringt kein anderes Wesen um, sondern man erfährt dann sozusagen die Wendung dieses Sila ins Positive. Nicht töten bedeutet nämlich eigentlich, schaffe du eine Atmosphäre, in der Leben gedeihen kann. Sorge du dafür, dass in deinem Umkreis niemand um seine Integrität fürchten muss. Dass nicht nur niemand um sein Leben fürchten muss, sondern niemand fürchten muss, dass du wider seinen Willen in seine Sphäre eindringst. Das war eben das Spannende daran zu sehen, dass die Sila im Grunde keinen Verbotscharakter haben, sondern eben diese positive Wendung. Mir wurde von meinen Meistern vorgelebt, dass der Mensch das Potenzial hat, gut zu sein. Da war trotz aller Strenge in der Ausbildung, die durchaus notwendig ist, immer eine offene, eine liebevolle Atmosphäre, in der sich niemand bedroht fühlen musste. Da konnte jeder zu Hause sein. Eben eine Atmosphäre, in der Leben gedeihen konnte, jedes Leben nach seiner Art. Da wurde vom Meister niemals Macht ausgeübt. Und das war für mich persönlich sehr wichtig, dass der Meister streng war, manchmal für das Ego unerträglich streng, aber dass niemals Macht ausgeübt wurde. Erleuchtung will eben nicht beeinflussen in irgendeiner unlauteren Weise. Erleuchtung will nicht Charisma darstellen. Erleuchtung will so gesehen keine Wirkung erzielen. Der Hintergrund der Strenge war immer dieses Gefühl, von sich angenommen fühlen, ja, von Geborgenheit. Das Zweite, was man sagen müsste, wenn man einen nahezu vollkommenen Menschen beobachten würde, ist, er hat nichts genommen, was ihm nicht freiwillig gegeben wurde, also das zweite Sila. Sondern das hat auch eine Schutzfunktion für den anderen. Du musst eben nicht befürchten, dass dir irgendetwas genommen wird aus deinem Bereich. Und das bezieht sich eben auch auf Gefühle, genauso wie auf materielle Dinge. Das Materielle nicht stehlen, das fällt uns allen nicht so schwer. Da können wir uns relativ leicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das mache ich ja auch gar nicht. Was uns schwerer fällt, ist, keine Gefühle einzufordern, die wir nicht freiwillig bekommen. Wer kennt das nicht, dass er in seiner Beziehung, in seiner Ehe, seine Streicheleinheiten einklagt? Ja, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt. Und auch dazu meint das zweite Sila, nimm nicht, was dir nicht freiwillig gegeben wird. Das ist eine Dimension, über die manchmal etwas wenig nachgedacht wird. Auch da gilt es, die Integrität des anderen zu wahren, ihn nicht zu drängen. Und die positive Wendung dieses Sila konnte ich auch sehr schön in Japan im Kloster erleben. Das ist nämlich dann Dana, Gebefreudigkeit. Nicht nur nicht stehlen, sondern geben. Da war immer eine Atmosphäre von Gastfreundschaft. Da wurde einfach gegeben aus dem Herzen heraus. Für ein Ego ist das gar nicht so einfach. Etwas, ja, entgegenzunehmen. Wir beobachten eigensüchtig unser Eigeninteresse. Im weiteren Sinne bedeutet Gebefreudigkeit loslassen üben. Also das Grundgesetz jedes geistigen Weges. Wir klammern ja immer, nicht nur am Angenehmen. Das geht ja oft sogar so weit, dass wir am Leiden klammern, denn das Leiden ist oft uns noch wertvoller, weil es eine gewisse bekannte Sicherheit mit sich bringt, die wir schon kennen, als wirkliche Offenheit, die uns fremd ist. Eigentlich ist es so, dass Buddhistsein bedeutet, sich dem freien Fall anheimzugeben. Eben nicht mehr, so wie Rinzai das nennt, die üblichen Haltepfosten in die Leerheit des Universums einschlagen zu wollen, die dort ohnehin keinen Halt finden können. Der Buddha ist der einzige Lehrer, der dies in aller Deutlichkeit sagt. Anicca, alles ist wandelbar, alles ist veränderlich, alles ist vergänglich. Nichts bleibt sich selbst identisch. Akzeptiere diesen Wandel. Lass los. Lass wirklich los. All das steckt im zweiten Sila. Und durch diese Wendung ins Positive verschwindet eben auch hier der reine Verbotscharakter. Und man erlebt eine Atmosphäre von Güte und Offenheit. Manchmal sogar im Übermaß, weil eben nichts dafür verlangt wird als Gegenleistung. Für das Ego ist anzunehmen vielleicht noch schwerer als zu geben. Zu akzeptieren, dass man was bekommt, wofür man keine Gegenleistung erbringen muss. Das fiel mir zumindest persönlich sehr schwer. Ich kann nur schwer annehmen. Ich möchte immer dafür bezahlen, in irgendeiner Weise, wenn ich was bekomme. Das war für mich die schwierigere Lehre. Anzunehmen und dankbar sein zu müssen, wo es doch viel leichter wäre, eine Gegenleistung zu erbringen. Diese ganzen Dimensionen ergaben sich mehr und mehr innerhalb des zweiten Zieler im Laufe der Jahre. Dann das dritte Zieler, keine unheilsamen sexuellen Beziehungen pflegen. Dies wurde von meinem Roshi immer weitergehend dahin verstanden, überhaupt niemanden zu missbrauchen. Sozusagen die Empfehlung, sorge dafür, dass sich in deiner Gegenwart niemand bedroht fühlen muss. Dass sich niemand verschanzen muss hinter irgendwelchen Mauern. Greife niemals in die Sphäre eines anderen ein, wenn dieser das nicht möchte. Und zwar weder mit Gewalt, noch mit Bedrohung, noch mit irgendwelchen psychologischen Tricks. Lasse jedem seinen Raum. Versuche nicht Einfluss zu nehmen, bedränge nicht. Darin ist zum Beispiel auch der Grundsatz enthalten, dass Buddhisten nicht missionieren. Sie arbeiten gerne mit den Menschen, die von selbst kommen, die den Weg des Buddha gehen möchten, aus eigener Erfahrung heraus. Wir kennen eben keine göttliche Macht, die uns äußerlich wäre, von deren Gnade wir abhängig wären. Wir vertrauen auf das göttliche Potenzial in jedem einzelnen Menschen, auf die Buddha-Natur in jedem einzelnen Menschen. Dieses Vertrauen weiß, dass jeder die Buddha-Natur hat und dass es eine ganz natürliche Angelegenheit ist, sich in Richtung Freiheit zu entwickeln. Natürlich nicht so, dass wir nichts dafür tun müssten. Die Tatsache, dass wir im tiefsten Wesen Buddha sind, wie Hakuin sagt, ist kein Freifahrtschein hin zum Nirvana. Aber es ist unser Geburtsrecht als Mensch. Oftmals ist unser Ego so stark, dass wir diese Buddha-Natur kaum noch wahrnehmen. Glücklicherweise ist aber niemand von uns in der Lage, die Buddha-Natur so vollkommen zu unterdrücken und zu verdrängen, dass sie sich nie mehr melden würde. Sie ist eben letzten Endes doch stärker als unser Ich. Immer wieder wird sie durchscheinen. Dann fühlen wir uns einfach eins mit dem, was im Augenblick gerade unsere Lebenssituation ausmacht. Und dann sind wir in der Lage, uns ohne Vorbehalte in das Leben hineinzustürzen, uns dem Leben hinzugeben. Hingabe an das Leben, das war eine der ganz zentralen Lehren meiner Meister. Die Sila wurden auf diese Weise im Laufe meiner Ausbildung immer bedeutsamer. Sie wurden immer facettenreicher, sie verloren immer mehr den reinen Verbotscharakter. Es waren wirklich freundliche Empfehlungen geworden. Immer deutlicher wurde, wer Sila einhält, der kommt in Harmonie mit dem Karma-Gesetz. Karma ist ja nichts anderes als dieser Überhang, den wir ständig produzieren. Unser Leben besteht aus Situationen, die sich ohne Unterbrechung aneinanderreihen. Jede Situation fordert uns auf, in irgendeiner Weise auf sie zu reagieren, ihr gerecht zu werden, zu agieren. Nun nimm allem einmal eine Waage. Mit zwei A geschrieben. Da hast du die Situation in der einen Waagschale und deine Reaktion hast du in die andere Waagschale hineinzuwerfen. Und oft ist es nun so, weil wir meist aus Konvention, aus unseren Projektionen, aus unseren Schemata, die wir angelernt haben, heraus reagieren, dass wir viel zu viel in die Waagschale hineintun. Und dieser Überhang, dieses Übergewicht, das ist Karma. Karma entsteht dann nicht mehr, wenn ich nur genau so viel in die Waagschale hineintue, wie erforderlich ist, um das Gleichgewicht herzustellen. So viel, wie sozusagen von der jeweiligen Situation aufgefressen werden kann. Die Situation soll neutralisiert werden. Im Zen sagen wir, wir versuchen, keine Spuren zu hinterlassen. In unserer Verblendung aber, da sind wir oft geradezu darauf bedacht, möglichst deutliche Spuren zu hinterlassen, denn man soll sich schließlich an uns erinnern. Und das möglichst lange und möglichst deutlich. Die Sila beachten heißt also, genau zu lernen, tue nur so viel in die Waagschale hinein, wie erforderlich ist. Wir tun nur deshalb mehr hinein, weil wir auf unsere Empfindung reagieren. Die Kette des bedingten Entstehens ist da ganz wichtig. Wahrnehmung ruft Empfindung hervor. Und diese Empfindung verwechseln wir dann mit dem, was eigentlich der Anlass ist. Wir reagieren in der Regel auf uns selbst, auf unsere Befindlichkeit, auf unsere Empfindlichkeit und verwechseln das dann mit dem eigentlichen Anlass. Wir sind oft im Glauben, dem Anlass gerecht zu werden. In Wirklichkeit wird jeder, der uns ein bisschen kennt und die Sache von außen her betrachtet, bemerken, was der da tut oder was die da tut, das macht eigentlich nicht sonderlich viel Sinn. Das ist eigentlich nicht hilfreich. Und das liegt eben daran, dass wir in gewisser Weise immer auf uns selbst reagieren. Sila sind die Empfehlungen, die es uns mehr und mehr ermöglichen, die Waagschale genau im richtigen Maß aufzufüllen, nicht mehr und nicht weniger reinzutun als erforderlich. Dann kommt das Sila wahrhaftig sein, nicht lügen. Das ist nach meiner Erfahrung noch viel schwieriger als das, worüber wir bisher gesprochen haben. Auch das hat wieder weitergehende Implikationen. Zunächst einmal nimmt uns Wahrhaftigkeit den Raum, nimmt uns ehrliche Wahrhaftigkeit den Raum, uns durch kleine oder größere Notlügen zu schützen, wie wir es gewohnt sind. Es nimmt uns den Raum, uns selbst in die Höhe zu heben. So ist jedes Sila im Grunde ein Spiegel. Durch die Einengung, die mein Ich jedes Mal erfährt in einer Situation, wo ich mich an einen Sila erinnere, werden die Sila für mich zu Spielregeln. Sie zeigen mir genau die Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich möchte, und dem, was heilsam wäre. Diese Diskrepanz werden wir ständig in unserem Alltag bemerken. Diese Signalfunktion der Sila war die ganze Ausbildung über sehr bedeutsam. Wir leiden ja alle darunter, dass wir es immer gern ein bisschen anders hätten, als es nun mal ist. Es kommt irgendein Ereignis in unserem Leben auf uns zu. Wir können nur ganz schwer, ohne Vorbehalt, Ja dazu sagen. Oft sagen wir Nein oder zumindest Ja, aber könnte es nicht ein bisschen wärmer hier sein oder ein bisschen kälter, dann wäre alles viel schöner. Hätte, sollte, würde, könnte. Das ist eben unser Leben. Diese Welt von Vorstellungen, die sich gegen das stellt, was nun mal wirklich vorhanden ist. Ständig sind wir bemüht, die heilige Integrität des Hier und Jetzt zu fliehen. Wenn es unangenehm wird, dann muss der Körper vielleicht zwar hier bleiben, die Blöße mag man sich ja nicht geben, dann aufzustehen, einfach rauszugehen, aber der Geist wird ganz woanders hinein. Vielleicht wieder zu Hause ins Bett, weil er müde ist, oder irgendwohin, wo es uns angenehmer erscheint. Und diese verhängnisvolle Spaltung, in die wir ständig hineinfallen, unser Körper ist hier, aber der Geist geht ganz woanders hin. Ständig verletzen wir die einzige Wahrheit, die wir haben, nämlich jetzt hier. Das ist auch eine Dimension von Sila, Wahrhaftigkeit. Das meint eben nicht nur lüge nicht, sage nicht die Unwahrheit, sondern es meint, gib dich der Wirklichkeit hin, verpflichte dich deiner Lebenswirklichkeit. Verbiete es dir, ständig in den üblichen Traum hineinzufliegen. Diese Sila verlangt dir die Verpflichtung ab, wie deine Wirklichkeit auch immer aussehen mag, wie dein Leben auch immer beschaffen sein mag, gib dich ohne Vorbehalte hin, ohne Zurückhaltung, ohne die üblichen Hintertürchen. Unser Ego liebt ja die Alternative, die Hintertürchen, durch die es scheinbar entwischen kann. Dadurch, dass wir versuchen, im Augenblick zu bleiben, auch wenn er unangenehm sein mag, gewinnen wir langsam die Herrschaft über den Augenblick. Roshi sagte immer, die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das ganze Leben. Wer den Augenblick beherrscht, der ist Meister seines Lebens geworden. Wir alle fliehen oft in die Zukunft hinein, denn da ist es zumindest unserer Vorstellung nach angenehmer, oder wir keulen Vergangenes wieder, was im Laufe der Zeit rosiger aussieht, als es wirklich war. Damit sprengen wir die heilige Integrität des Augenblicks. Ständig vergessen wir, dass Vergangenheit und Zukunft nur Gedanken sind. In Wirklichkeit ist immer jetzt. Und natürlich hoffen wir alle, menschlich allzu menschlich, auf eine bessere Zukunft. Wie sollte das aber der Fall sein bei den Ursachen, die wir setzen? Wir erleben immer das, was wir selbst verursacht haben. Je verblendeter wir sind, umso mehr beklagen wir uns über die Wirkungen, die uns treffen, und suchen dann den Schuldigen irgendwo anders. Bis irgendwann deutlich wird, dass wir ja diejenigen sind, die die Ursachen gesetzt haben. Ständig setzen wir auf den Ebenen von Körper, Rede und Geist Ursachen. Damit sind wir dauernd beschäftigt. Ständig erleben wir die Wirkungen der selbstgesetzten Ursachen. Und diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erfahren, ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg des Buddha. Wenn wir andere Wirkungen erleben wollen, als wir tun, wenn wir eine bessere äußere Welt erleben wollen, als wir es gegenwärtig tun, dann ist die einzige Konsequenz nur, dass wir jetzt anfangen, andere Ursachen zu setzen. Fange jetzt damit an, anders zu denken, als du es bisher getan hast. Fange jetzt damit an, heilsamer zu reden, als du es bisher getan hast. Fange jetzt damit an, angemessener zu handeln, als es bisher üblich war in deinem Leben. Nimm die Sila ernst. Im Denken, im Reden und letztlich im Handeln erweist sich Erleuchtung in der Fähigkeit, gegebenen Situationen zu entsprechen. Dann das Fehler berausche deinen Geist nicht. Die Möglichkeiten dazu sind in der heutigen Zeit besonders groß. Es sind ja nicht nur Drogen und Alkohol gemeint oder Rauschmittel anderer Art. Es gibt eine unendliche Fülle von Medienangeboten, die uns ständig überfällt. Fernsehen, Werbung, alles Mögliche, alles berauscht unseren Geist. Versuche dich davon nicht zu sehr berauschen zu lassen. Das, was wir über uns wissen, das wissen wir eben nur zu einem sehr geringen Grad aus tiefer Selbsterfahrung heraus. Wir meinen viel zu wissen und haben das aber aus Büchern oder aus unserer Kultur, von unseren Erziehungen, unseren Eltern. Ebenso mit unserem Denken. Wir sind oft sehr stolz auf unsere Fähigkeit zu denken. Oftmals, wenn man genauer hinschaut, wird man bemerken, dass wir viel mehr Opfer der Denkprozesse sind als ein Täter. Wir denken nämlich das, was auch schon vor uns gedacht wurde. Wir denken das, was man uns anerzogen hat. Ein wirklich origineller Gedanke kommt bei uns sehr, sehr selten vor. Oft denken wir nicht, sondern wir werden gedacht. Bei einem wirklichen Meister hingegen, da wirst du immer das Gefühl von Originalität haben. Da weiß man nie so recht, was im nächsten Augenblick passiert. Wir hingegen, wobei ich mich völlig einbeziehe, wir hingegen sind meist ziemlich langweilige Figuren, weil man uns ausrechnen kann. Wer uns ein bisschen kennt, der weiß ziemlich genau, an welchen Fäden er ziehen muss, um uns in eine bestimmte emotionale Richtung zu treiben. Wir sind eben gewohnt zu reagieren auf Situationen. Wir reproduzieren, wir wiederkäuen meist altbekannt. Und jetzt geht es eigentlich erst in den nächsten Zieler, in das Eingemachte, in das wirklich Schwierige. Wo ich als Motivation in den ersten 5 Zieler noch den Wunsch haben konnte, mir vielleicht eine positive Wiedergeburt zu erarbeiten oder einfach nur ein guter Mensch zu sein, so reicht diese eingeschränkte Motivation nicht mehr für die nächsten Handlungsempfehlungen. Denn da wird unser Ego direkt angegriffen. Nicht über die Fehler anderer reden. Ja, warum tun wir das denn so gerne? Weil wir uns selber als besser darstellen wollen. Sich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben. Das ist im Grunde etwas sehr Ähnliches. Der Unterschied besteht darin, dass bei Zieler Nummer 6 nicht über die Fehler anderer reden, man objektiv gesehen tatsächlich einen Grund hätte. Da hat jemand einen Fehler gemacht, trotzdem sollst du nicht darüber reden. Bei Zieler Nummer 7, da erzähle ich hingegen bewusst etwas, das nicht stimmt. Da verunglimpfe ich, da verleumde ich, da bin ich unwahrhaftig, um einen eigenen Vorteil zu erringen. Dann Zieler Nummer 8, den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Das meint einmal, dass jeder, der wirklich ernsthaft möchte, den Anspruch darauf hat, den Dharma, also die Wahrheit, zu erfahren. Das heißt für den Lehrer, er kann nicht zu einem Schüler sagen, der ernsthaft ist, du bist mir unsympathisch, mit dir will ich nichts zu tun haben. Diese Sila fordert dich auf, freigebig zu sein in Bezug auf die Wahrheit, in Bezug auf den Dharma. Es war beeindruckend, im Kloster in Japan zu erleben, dass dort recht viele Amerikaner und Europäer übten. Und dass auch viele Frauen waren. Das war in einem Mönchskloster, wo eigentlich nur Mönche waren, schon sehr bedeutsam. Der Roshi hatte dafür lange kämpfen müssen, dass überhaupt Europäer zugelassen wurden. Und oft waren die Menschen, die dort versammelt waren, ich eingeschlossen, ziemlich schwierig in ihrer Persönlichkeit, mit recht starken Egos versehen. Es war eine Truppe von Leuten, die alle so ihre psychischen Macken hatten. Und Roshi hat alle mit großer Freundlichkeit unterrichtet und mit völlig offenem Herzen angenommen. Nie wäre er auf die Idee gekommen zu sagen, also hört mal zu Leute, geht mal erst 3 Jahre zum Psychiater und dann könnt ihr meinetwegen wiederkommen. Wir wurden akzeptiert, wie wir eben waren mit all unseren Schwierigkeiten. Wer mit Menschen arbeitet, der weiß, dass es manchmal nicht leicht ist. Es geht mit einigen leichter als mit anderen. Dieses Sila meint genau die Situation. Du darfst den Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. Der Dharma bedeutet natürlich auch wiederum die Wirklichkeit in einem umfassenderen Sinn und nicht nur die Lehre des Buddha. In diesem umfassenderen Sinn fordert dich diese Empfehlung wiederum auf, gib dich deiner Lebenswirklichkeit völlig hin. Halte dich nicht zurück. Geh voll hinein in die jeweilige Situation. Dann kommt, lass dich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen. Das Mitreißen ist das Schwierige. Wütend werden tun wir alle mal. Das habe ich auch bei meinen Roshis erlebt. So schön, richtig, herzerfrischend wütend. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist der übliche nachtragende Groll, der in uns hängen bleibt. Du bist sauer, obwohl der eigentliche Anlass schon längst vorüber ist. Man ist immer noch betroffen, man kann innerlich keine Ruhe geben, obwohl eigentlich schon längst wieder die Sonne scheint. Das ist gemeint mit dem Sila, dieses Nachtragende, dieses Nagende im eigenen Herzen. Oder positiv ausgedrückt, lerne verzeihen, lerne Vergebung, so wie du es auch möchtest, dass man dir wieder gut ist. Und zuletzt, dann reicht es auch von der Zeit her, nicht über die 3 Kostbarkeiten Buddha, Dharma und Sangha lästern. Das meint natürlich nicht, dass man mal nicht einen guten Witz reißen kann über den Buddha, sondern es meint, Buddha, Dharma und Sangha sind deine eigenen Möglichkeiten zur Erleuchtung. Mache dich also nicht über deine Möglichkeiten, die du als Mensch hast, lustig. Erkenne, dass du wirklich in der Lage bist, dass du wirklich den Keim von Vollkommenheit in dir trägst, dass das dein Geburtsrecht als Mensch ist. Und wenn du damit zu sehr Schindluder treibst, wenn du dich zu sehr über deine eigenen Möglichkeiten lustig machst, dann ist eben kein Vertrauen in dich selbst da. Das ist der eigentliche Kern dieser Aussage. Nimm dich selber ernst in deinen Möglichkeiten, denn so viel Zeit, wie du meinst, hast du vermutlich nicht in deinem Leben. Die Die Sila sind also, wenn es dir mehr und mehr gelingt, dich an sie zu halten, eben wirklich darauf angelegt, dich in Harmonie zu bringen mit deinem eigenen Leben, dich in Harmonie zu bringen mit deiner Welt. Du musst dich in eine grundlegende Offenheit deinem Leben gegenüber hineinbegeben. Du musst die Mauern, die du um dein Ego herum errichtet hast, einreißen und aus denselben Steinen Brücken bauen. Diese grundlegende Offenheit, die bringt dich dann mehr und mehr dazu, dich einzufühlen in das, was nun mal gerade der Augenblick verlangt. Du hast nicht mehr die Chance, dich hinter Mauern deines Eigennutzes, deiner eigenen Interessen zu verstecken, sondern du bist aufgerufen, endlich aus deinem kleinen, beschissenen Loch herauszukommen. Wenn wir in Übereinstimmung leben mit Sila, dann werden wir allen Wesen, dann werden wir allen Dingen die ihnen gebührende Beachtung schenken. Dann werden wir lernen, so wie ich es bei meinen Meistern erleben durfte, eine liebevolle Atmosphäre um uns herum aufzubauen, in der alles seiner Art gemäß existieren kann, in der alles blühen kann, in der niemand mehr Angst haben muss, von uns in irgendeiner unlauteren Weise bedrängt zu werden. 2 Minuten noch, dann höre ich auf. Die Sila und ihre Einhaltung befähigen uns in jeder Situation mehr und mehr angemessen zu handeln, also ohne Kampf, ohne unnötige Anstrengung in Einklang zu sein mit dem, was wirklich ist. Irgendwann wird es so sein, dass wir immer spontaner und müheloser das Notwendige werden tun können. Irgendwann wird es so sein, dass die Spuren, die wir hinterlassen, geringer werden. Sila einhalten bedeutet, wir arbeiten mit uns, um den anderen zu helfen. Und genauso umgekehrt, wir helfen den anderen, indem wir mit uns selber arbeiten. Wir können auf diesem Weg lernen, den verhängnisvollen Irrtum, von allen anderen eine abgesonderte Existenz zu sein, zu überwinden. Wir können lernen, uns der Einheit des Lebens, allen Lebens, bewusster zu sein. Und dann eben auch seine ungeheuer vielgestaltigen Manifestationen zu lieben, Achtung zu haben vor allem Leben. Sila ist eben kein Anfängerkram, sondern Sila ist Ausdruck von Erleuchtung. Nur ein Buddha, nur ein vollkommener Buddha, wird Sila vollkommen wahren und einhalten können, weil sein Wirklichkeitserleben eben nicht mehr egozentrisch ist wie bei uns. Bemühen wir uns also darum, unsere grundlegende Menschlichkeit zu entwickeln. Bemühen wir uns darum, dass es ein ganz natürlicher Ausdruck unseres Menschseins wird, diese freundlichen Empfehlungen des Buddha, die immer mehr ihren Verbotscharakter verlieren, einzuhalten. Hi! Okay, kurze Pause. Und dann geht's wirklich ins Eingemachte. Also Pause, Bewegung. Habt ihr das aufgenommen? Nee, ne?
Doch.
Ja, gut, wohl. Also, müsst ihr dann auch.